Es gibt mehrere Phasen einer Pandemie. Die erste Phase ist der Hammer, die trifft alle gleichermaßen. Die zweite Phase ist der Tanz und das ist der Verteilungskampf. Und der hat jetzt begonnen um die Gelder, um die Staatsgelder, um die Unterstützung. Und da ist sich jeder selbst der Nächste. Und das meine ich gar nicht religiös. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und mit den neuen Lockerungen hoffentlich auch eine entspanntere Zeit für unsere Zuhörer.
Ja, entspannt, um rauszugehen, aber jetzt geht's ja los. Jetzt ist die Zeit der Solidarität vorbei, aber die ja eigentlich jetzt beginnen müsste, oder?
Naja, ich glaube, es ist ja ein Marathon. Also wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass irgendwann im Juni jemand einen Schalter rumlegt und dann ist alles vorbei. Also so wie die Dinge laufen und die Medizin versucht ja ihr Möglichstes, aber weder ein wirksames Medikament noch ein Impfstoff wird es vermutlich in diesem Jahr geben. Also es dauert noch lange. Trotzdem gehen ja die Schritte aus meiner Sicht relativ schnell voran. Wenn ich jetzt Thüringen nehme, da öffnet sich ja vieles nochmal. Was bleibt, ist die Unsicherheit für viele Arbeitsplätze, für viele Menschen, die auch ihren Job mehr oder weniger verloren haben, weil einfach sie als Alleinunterhalter oder als was auch immer unterwegs waren und dass das natürlich ohne Publikum nicht geht. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die ganzen Lobbyistenverbände von dem Coronavirus nicht betroffen sind. Das heißt, die arbeiten wühlen. Am Wochenende haben Sie ja mitbekommen, dass ein richtiger Erpressungsversuch vor allem der Automobilwirtschaft gestartet worden ist, an die Milliarden ranzukommen. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die Spitzen der Automobilbranche ganz locker auch mal sagen, sie wollen trotzdem die Dividende für die Aktionäre auszahlen. Das heißt, es geht um Milliarden, die da in diese Hände, in diese Taschen fließen, die aber dann, wenn es eng wird, ja nicht zurückgeben. Also es wird schon ziemlich hart werden, auch diese Woche die Gespräche, die da stattfinden, der Automobilgipfel, weil einfach jetzt offensichtlich eine Erpressung läuft. Und bei aller Wichtigkeit dieser Branche, auch für Thüringen, hier sitzen ja viele Zulieferer, muss man genau aufpassen, was da passiert und natürlich nicht Technologien unterstützen, die auslaufend sind, sondern die für die Zukunft sind, auch für den Klimaschutz. Also die großen Dinge auch nicht vergessen. Insofern, ich würde man sagen, die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind sehr weittragend und die in Ruhe zu treffen, wird nicht einfach sein.
Ja, das heißt, Staatshilfen müssen an Bedingungen geknüpft werden. Das ist ein klarer Aushandlungsprozess. Trotzdem sagen ja viele, die Öffnung geht zu langsam und die Frage der Kriterien für die Geschwindigkeit der Öffnung, das ist ja immer diese Frage der Zahlen, die sich ja scheinbar widersprechen, aber am Ende doch nicht.
Nein, ich glaube, wir haben ja eine relativ verlässliche Art, die Dinge zu bewerten. Wir schauen uns in die Welt. Wir haben es unseren Nachbarn in Europa geschafft. Wie geht es denen? Also ich rede jetzt nicht nur von Italien und Spanien, die es besonders hart getroffen hat. Wir schauen nach Amerika, das Zehnfache an Opfern zu beklagen. Das ist, auch wenn das Land etwas größer ist als Deutschland, trotzdem eine enorme Zahl, zeigt, wie schlecht man durch diese Zeit kommt. Und wir schauen nach Großbritannien oder selbst nach Holland oder Schweden. Deutschland hat bis jetzt sozusagen die Wucht dieser Pandemie nicht so zu spüren bekommen. Das kann man riskieren, sondern das ist ja gut gelaufen, da können wir jetzt öffnen und ein bisschen kopflos reagieren, wie es einige fordern. Wir haben ja auch Demonstrationen gehabt, die mit merkwürdigsten Dingen auf die Straße gegangen sind, die Leute. Also wir sind schon in so einer Zwischenphase und ich glaube, bis jetzt sollte man aufpassen, dass das, was in Deutschland gut gelaufen ist und viele Menschen sind geschützt worden auf diese Art und Weise, dass das nicht aufs Spiel gesetzt wird. Insofern glaube ich, die Öffnung jetzt wird uns nicht zurückwerfen, aber wie gesagt, die Sorglosigkeit, die damit zusammenhängt, die kann schon einen sozusagen doch ein bisschen, erschrecken. Ich bin letzte Woche extra mal in den Thüringenpark gegangen, habe mir das mal angeschaut, wie das da läuft. Und ich würde nur sagen, Großteil, 60%, 70% der Menschen sind sehr vernünftig, halten sich auch an das, was an den Türen steht oder an den Pfeilen, die da vorschreiben, auf der Seite oder auf der anderen Seite zu gehen. Aber es gibt so 20%, die sind aus welchen Gründen auch immer zu dumm, zu was auch immer, zu sorglos. Die halten sich an viele Dinge nicht, machen Stimmung, geifern da rum. Also es ist nicht angenehm zum Teil und wegen denen machen wir das Ganze. Ich glaube, wenn es um Sie und um mich ging und nur um unsere Zuhörer, dann wäre die Sache längst ausgestanden. Aber es gibt eben halt jede Menge auch dumme Menschen.
Mhm. Um nochmal Ihren Vater zu zitieren, die Länge bringt die Last und ich bin manchmal trotzdem dünnhäutig genervt, obwohl ich privilegiert bin und mir es eigentlich gut geht. Ich bin genervt, wenn ich Nachrichten schaue und dann mich immer wieder diese Sport-Heinis begrüßen am Anfang und da weiß ich schon, am Ende der Nachrichtensendung geht es um Sport und vor allen Dingen um Fußball. Das nimmt eine Zeit in Anspruch. Formel 1 gibt es zum Glück im Moment, findet nicht mehr statt. Aber also was ist das?
Das ist der Sport. Das einzige Tröste.
Ja, warum hat der Sport und der Fußball spielt so eine Rolle in der Nachrichtensendung und überhaupt im realen Leben? Ist das Brot und Spiele oder was ist das?
Naja, Brot und Spiele hat das schon was damit zu tun. Und es ist nicht nur eine große Industrie, die in so einem Land ist, sondern es bereitet ja auch, Sie müssen sich auch mal selbstkritisch sehen, so wie ich das auch tue. Sag mal, ich bin jetzt nicht der große Fußballfan, aber ich akzeptiere schon, dass für viele Menschen dies ein wichtiger Teil ihres Lebensinhalts ist. Das heißt, diese Tabellen, diese Spiele, das Ganze sich anzuschauen. Insofern bin ich da nicht, sage ich mal, ein extremer Gegner dessen zu sagen, ja, wenn das vernünftig läuft, wenn das nicht zum Nachteil vieler anderer läuft, dann sollten wir sozusagen versuchen, für diese Art von Unterhaltung auch zu sorgen. Da gibt es natürlich Erregung zu Recht. Ich würde mal sagen, die Lobby der alleinstehenden Mütter in diesem Land ist eine viel schwächere als die des Fußballs. Das sollte man hier an dieser Stelle auch checken. Den Rentnern insgesamt, die haben auch eine bessere Lobby, muss man sagen. Schauen Sie doch mal, in dieser schweren Situation bekommen die Rentner in Ostdeutschland 4% mehr im Sommer. Ja, also wo andere überhaupt nicht wissen, wie ihre Existenz weitergeht, ja, weil sie halt einen Beruf gewählt haben, der kreativ ist und schön ist, aber eben halt in dieser Zeit nicht ausgeübt werden kann, weil es kein Publikum gibt dafür. Also da müsste man auch überlegen, ob man das vielleicht um ein Jahr, zumindest für die etwas Wohlhabenderen unter den Rentnern, sagen wir 1.500 Euro oder mehr bekommt, kriegt es ein Jahr später diese Erhöhung. Aber das ist höchstwahrscheinlich rein rechtlich nicht machbar. Aber das zeigt einfach, wie was für eine Unwucht in diesem Ding ist. Und da ist der Sport nur ein Element. Ich würde sagen, alles, was so ein bisschen dazu beiträgt, die Stimmung, sagen wir, den Dampf aus dem Kessel zu nehmen, das ist gar nicht so schlecht. Man muss nur sehen, dass der Sport sich da nicht zu viele Sonderrechte rausgreift, die eben normale Familie dann hier nicht hat, weil der Kindergarten zu ist und die Schule weiterhin zu ist. Mhm. Es ist zwar interessant zu beobachten, dass viele Eltern jetzt erstmal mitkriegen, was für eine Arbeit die Lehrer und die Erzieher leisten. Das heißt, alleingelassen mit ihren Kindern sind sie entsetzt, was sie da die ganze Woche treiben sollen und wollen Vorschläge haben, wollen Anleitungen haben. Also sind selber gar nicht in der Lage, eine Woche auszufüllen oder zwei oder drei. Das heißt also, an dieser Stelle zeigt sich auch, wie überheblich ein Teil der Gesellschaft war. Insofern, auch da müssen Veränderungen kommen. Die ersten Kinder gehen jetzt wieder in die Schule. Kriegt man das hin? Kriegt man das in diesen zum Teil maroden Schulen hin? Das wird für uns ein größeres Thema sein, vermute ich mal, als diese Beispiele, die da am Rande zur Erheiterung beitragen.
Mhm. Die Familien, habe ich das Gefühl, rücken näher zusammen, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie innerhalb der Familie mehr Kontakt, jetzt auch virtuell, telefonisch, über Video oder wie läuft es bei Ihnen?
Ja, ich sage jetzt mal, ich bin da fast mehr eingesetzt als sonst. Also ich habe keine Langeweile, keinerlei an dieser Stelle und habe auch meine Zusatzaufgaben übernommen in dieser Zeit. Das ist eigentlich okay. Ich würde mal sagen, klar, alle, die ab 60 sind, gelten ja im weitesten Sinne als Risikopatienten. Ich hoffe, da gibt es noch Unterschiede. Ich bin nicht leichtsinnig an dieser Stelle, eher jemand, der doch durchaus das mit ernst nimmt. Ich habe ja nicht meine erste Situation dieser Art. Ich habe das ja als junger Mensch auch in Russland erlebt mit Cholera. Da ging es noch ganz anders zu. Da sind die Leute wirklich gestorben, die man auch sah, sage ich mal, nicht nur statistisch am Rande. Es gibt ja viele Menschen hier, die gar keine Berührung haben mit tragischen Situationen der Corona-Entwicklung. Ja, ich habe mich mal kurz unterhalten mit ein paar im Supermarkt, weite entfernt bekannte Leute, die sagen, die kennen überhaupt niemanden, der in irgendeiner Art und Weise ernsthaft damit bedroht sei. Also das heißt, das ist auch eine Erfahrung, die glücklicherweise hier in Deutschland nicht so gemacht wird wie in New York oder vielleicht in anderen Regionen, auch in Süddeutschland zum Beispiel. Also insofern sage ich jetzt mal, mit Respekt der ganzen Sache begegnen, aber keine Panik machen und in Ruhe durchgehen. Ich glaube, wird das Vernünftigste sein. Das hat Deutschland bis jetzt, also dieses Gleichgewicht zu wahren, ganz gut geschafft. Und keine Experimente am offenen Herzen, sage ich mal, an den Menschen machen. wie es zum Beispiel die Schweden gemacht haben und dann eben halt plötzlich erkennen mussten, wie gefährlich.
Dann halten wir uns daran, hoffen, dass die zweite Welle nicht kommt oder dass sie nicht stark ist und
naja,
dass wir uns nächste Woche...
Singapur läuft es schon. Also die waren ja sehr gut in der Bekämpfung. Das heißt, es ist auch alles nicht nur Theorie. Es gibt ja immer Menschen, die hier die Stimmung anheizen und sagen, das ist die Regierung, die hat das lange geplant. Also diese Verschwörungstheoretiker haben ja jetzt auch ihre Konjunktur. Es sind ja zum Teil Menschen, wo du sagst, eigentlich sehen die gar nicht so aus, die haben noch eine Schule besucht, warum erzählen die so einen Unsinn? In Singapur ist es passiert, sie sind ganz gut durch die erste Runde gekommen, sie haben das sehr restriktiv gemacht, ich weiß nicht, ob sie mal in Singapur waren. Mhm. Das ist ein ganz anderer Teil dieser Welt, auch Asiens, wenn sie das mit Thailand und China vergleichen, ganz anders, also die sehr, sehr autoritär organisiert, die Leute machen das auch mit, weil der Wohlstand sehr hoch ist. Und die sind da durch und sind dann leichtsinnig geworden und jetzt kommt mit voller Wucht die zweite Runde. Also das heißt, das ist nicht nur Theorie, das erzählen uns nicht nur ein paar Mediziner, sondern das ist so da draußen. Das heißt, wenn wir hier nicht aufpassen, kann uns das auch passieren und das verlängert natürlich das Leiden und die ganze Ausnahmesituation beträchtlich. Insofern vernünftig bleiben. Ich glaube, die Thüringer haben das gezeigt, dass sie das können. Auch nicht unbedingt den Ehrgeiz entwickeln, andere zu übertrumpfen. Wir haben jetzt eine kleine schiefe Diskussion, wenn das jetzt Herr Söder und Herr Laschet machen, dann ist das wohlgetan. Jetzt hat Herr Haseloff zugelassen, dass nicht nur zwei Leute draußen sich unterhalten können über das Wetter, sondern auch fünf. Da sind nur viele empört. Wie kommen die dazu? So ein armer Schlucker wie diese Sachsen-Anhalt, dass die da sozusagen ausscheren aus dieser gemeinsamen Vereinbarung. Nur hat Sachsen-Anhalt einen anderen Vorteil. Es ist ländlich strukturiert, noch sozusagen ländlicher als Thüringen. Kaum Zentren, die international verflochten sind. Wir haben ja übrigens auch gleich gesehen, Jena war sofort betroffen davon. Erstens kommen da viele Leute aus dem Ausland dahin, also auch Wissenschaftler und Studenten. Aber andererseits, die Jena Ärzte sind auch gerne nach Ischgl gefahren und haben sich dort angesteckt. Das heißt also, das ist anders in Sachsen-Anhalt. Sie haben ganz andere Fallzahlen, also im Verhältnis zu Thüringen auch deutlich besser, die Situation, sodass sie sich auch ohne weiteres auch etwas erlauben können, was möglicherweise sich Hamburg oder München nicht erlauben dürfen. Insofern sage ich mal, trotzdem mit Augenmaß bleiben und einfach sich freuen darüber, wenn es nicht passiert ist.
Sagt Sergei Lochthofen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder gesund und munter. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Woche und bis dann. Tschüss.
Ja, unseren Zuhörern auch. Bleiben Sie gesund und tragen Sie es gelassen, soweit es möglich ist.
Danke. Tschüss.